ARD.
Wir sprechen heute über einen Fall, der Weltgeschichte geschrieben hat. Große Worte, aber so ist es tatsächlich.
Dann über verschwundene Kinder, Jugendliche und junge Sexworker.
Über eine Zeit im Umbruch sprechen wir, als die Kriminalistik noch in den Kinderschuhen steckte.
Und über einen Mann, der als schwuler Serienkiller Deutschland in Angst und Schrecken versetzte.
Es geht um den Schlächter, den Werwolf, den Vampir von Hannover.
Queer Crimes. Der Hannover Werwolf Hamann.
Und da sind wir wieder. Danke fürs Reinklicken. Hallo Irina.
Hallo Marvin.
Stell dich doch mal gerne vor, Irina.
Ich bin die erste Princess Charming aus der gleichnamigen und weltweit ersten lesbischen Dating-Show und auch Juristin, Podcasterin hier bei Queer Crimes.
Und ich bin Marvin, Journalist, Podcaster und Radiomoderator, die zweite queere Stimme hier bei Queer Crimes. Ja, und wir gehen gemeinsam durch die Fälle und nehmen sie jetzt auseinander, ne?
So sieht's aus.
Es gibt ein Lied, das wichtig ist für unseren heutigen Fall. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich sing's nicht, ich lese mal nur die Zeilen vor. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Ja, so ausgelassen die Stimmung gerade noch war, jetzt sind wir auf jeden Fall im Fall drin. Ich dachte, jetzt kommt so ein schönes Kinderlied, aber es ist genau das Gegenteil.
Ja.
Heute geht es um einen Mann, der Folgendes gesagt haben soll. Von mir wird man nach 100 Jahren noch sprechen. Das ist ein weirdes Gefühl, weil es stimmt auch irgendwie.
Also wenn man sich mal das Datum 1924 anschaut, fast genau 100 Jahre seitdem vergangen.
100 Jahre her und es gab, man muss auch sagen, extrem viel Material zum Recherchieren für uns. Wir haben uns daher nicht nur fleißig wie sonst verschiedene Online-Medien reingezogen, das heißt Podcasts, Reportagen, Dokus, auch diesmal diverse Bücher dazu.
Und ich lege mal los, es wird grafisch und sehr blutig, es geht in Teilen auch um Kindesmissbrauch und psychische Krankheiten. Wir fangen mal an. Im Mai 1924, also genau am 17. Mai 1924, mit einer furchtbaren Entdeckung, nämlich dem Fund eines Schädels. Ja, es sind ausgerechnet Kinder, die beim Spielen an Hannovers Wasserkunst, das ist so ein barockes Fördersystem, das Wasser aus der Leine in die Gärten und Brunnen eines Schlosses pumpt. Genau hier wird ein menschlicher Schädel gefunden.
Ich habe erst noch vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen, wie schlimm das sein muss, eine Leiche zu finden oder menschliche Überreste. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das auch noch Kinder waren, also ich will es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, der Schädel vollständig skelettiert. Man sieht halt nur das Skelett vom Rest der Leiche, gibt es keine Spur. Und man denkt sich jetzt so, die Polizei, die ist irgendwie ziemlich gechillt, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie sehen in dem Fund erstmal nämlich ganz grundsätzlich keinen Anlass zur Nachforschung. Und auch dann nicht, als ein paar Tage später ein weiterer Schädel ans Ufer der Leine gespült wird. Kannst du dir das erklären, warum die Polizei so gechillt, entspannt irgendwie ist?
Also es gibt da mehrere Erklärungen für. Nehmen wir erstmal eine der historischen Annahmen. Der Zeitzeuge Erich Frey, nämlich der als Strafverteidiger diesen Fall beinahe übernommen hätte, der erinnert sich später daran, dass man bei den damaligen gerichtsmedizinischen Untersuchungen durchaus bemerkt hatte, dass die Schädel mit einem scharfen Instrument und anatomisch präzise abgetrennt worden waren. Man hatte daher angenommen, dass irgendwer die Schädel aus der medizinischen Fakultät der Göttinger Universität in der Nähe da gestohlen hat und warum auch immer anschließend in die Leine geschmissen haben muss.
Wie plausibel finden wir das?
Ich finde es gar nicht mal so unplausibel, weil ich weiß von anderen MedizinstudentInnen, dass die ja auch an Leichen üben. Und deswegen finde ich die Erklärung zumindest auch für die damalige Sicht auch gar nicht so abwegig.
Ja gut, aber man hat dann mal bei der Uni Göttingen nachgefragt und man war sich eigentlich, nee, hier fehlen keine Schädel. Und dann wird aber auch noch ein dritter Kopf angespült.
Ja, und spätestens jetzt werden die Polizisten dann auch unruhig und die Ermittlungen zweier Beamter sind bereits ergebnislos verlaufen und alle Theorien haben sich als falsch herausgestellt.
Naja, nicht, dass die sonderlich logisch gewesen wären. Ich glaube, besonders absurd fand ich folgende Annahme, nämlich, dass irgendwo die Leichen von Ertrunkenen im Flussbett der Leine feststecken und sich halt irgendwann die Köpfe vom Rumpf lösen. Aha, nein.
Naja, wir müssen vielleicht bedenken, dass die Polizei von 1924 absolut nicht mit unserer heutigen Polizei vergleichbar ist, weder vom technischen Level her, noch von den Erfahrungswerten und geschweige denn von der Organisation. Ja, und auch die gesellschaftlichen Zustände sind alles andere als traumhaft zu der Zeit.
Ja, wirklich nicht. Hannover wurde in den 20ern ja auch zu einem richtigen kriminellen Hotspot, kann man sagen, so ein Umschlagplatz für Schieber- und Schmugglergeschäfte. Der Zeitzeuge publiziert Publizist und Reporter Karl Theodor Richard Lessing hat Hannover im Jahr 1925 folgendermaßen beschrieben, ich zitiere mal: An drei Stellen der Stadt erhob sich ein Gauner-, Hehler- und Prostitutionsmarkt ohne Gleichen, dessen die Behörden nicht mehr Herr wurden. Zitat Ende. Also so wurde am Hauptbahnhof illegal mit Fleisch und Kartoffeln, aber auch mit Kleidung gehandelt. Und um das sogenannte Café Kröpke waren dann vor allem männliche Sexarbeiter unterwegs. Und die Altstadt, die muss man sich so vorstellen, mit engen, verwinkelten Straßen und herunterkommenden Häusern. Also diese Altstadt, die bot zwar einerseits vielen armen Menschen Zuflucht, andererseits dann eben aber auch vielen Kriminellen und Zuhältern zum Beispiel.
Also zusammenfassend eine schlimme Gegend. Mhm. Und jetzt kann man sich auch, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen, dass die Polizei bei all diesem ganzen Trubel, der ja drumherum schon herrscht, einfach nicht mehr hinterherkommt.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, was da los ist, als ein vierter Schädel gefunden wird.
Ja, es wird berichtet, dass die Stadt regelrecht zu einem Hexenkessel wird. Tausende BewohnerInnen strömen wohl am Pfingstwochenende 1924 an die Ufer der Leine und werfen, angeblich noch in Festtagsklamotten, ihre Netze und Rechen ins Wasser, um nach Leichenteilen zu fischen. Mhm. Aber erfolglos.
Mehr Erfolg haben da leider wieder Kinder, die beim Spielen im Südosten der Stadt nämlich einen ganzen Sack voller menschlicher Gebeine finden. Und das löst dann finally den überfälligen Großalarm bei der Polizei auch aus.
Genau, und lass uns doch deswegen genau da mal reinschauen. Und zwar in die polizeilichen Ermittlungen. Ja, als den Kriminalbeamten dann endlich klar wird, dass die Schädel praktisch Beweismittel in einer Serie von Mordfällen sind, suchen sie dann auch nach weiteren Anhaltspunkten und ermitteln mit der Universität Göttingen zusammen Alter und Geschlecht der Toten.
Ja, und sie geben gleichzeitig eine polizeiliche Pressenotiz heraus. Angehörige von Vermissten sollen sich doch da bitte umgehend melden, was sicher die Gerüchteküche in Hannover ordentlich weiter anheizt, ne?
Ja, und dann die Experten der Uni Göttingen kommen dann zu dem Ergebnis, dass es sich bei den vier Schädeln höchstwahrscheinlich um die Köpfe junger Männer, so im Alter zwischen 11 und 21 Jahren handelt.
Ja, und eben nicht von Frauen, wie ursprünglich angenommen wurde.
Genau. Und ja, Mord an Männern, also in dem jungen Alter, das ist für die Polizeibeamten ungewöhnlich. Vor allem, weil es auch so viele sind. Denn Teenager besitzen nicht viel zu der Zeit, also schon gar kein Eigentum. Und erst recht nicht im Jahre 1924. Also was, fragen sich dann die Ermittler, könnte ein Grund für den Mord sein?
Ja, ein Kriminalinspektor, der von Anfang an mit dem Fall beschäftigt war, erinnert sich, ich zitiere mal, wir kamen zu der Überzeugung, dass es sich wahrscheinlich um Opfer homosexueller Ausschweifungen handelte und sahen uns daraufhin zuerst Hannover und Umgebung an. Also es gibt seinerzeit rund 30 Menschen, die in einer ganz bestimmten Kartei als homosexuell geführt werden und im Laufe der Ermittlungen kommen 600 weitere dazu. Und da haben wir es wieder, so ein merkwürdiges Buzzword, finde ich, so ein Stichwort, Ausschweifungen und dann noch kombiniert mit
homosexuelle
Ausschweifungen, ich musste gerade nochmal nachlesen, ja. Wird auch gerne heute noch benutzt, hört man immer mal wieder, also weniger, aber komisch. Warum?
Ja, total negativ behaftet dadurch, wenn Leute einfach ihre eigene Sexualität leben. Mhm. Ja, aber kommen wir mal zum Fall zurück, weil da gibt's auch einiges zu unpacken. Also nicht nur die Sache mit den Ausschweifungen, sondern vor allem die Karteien. Und wir haben ja schon in Queer Crimes Staffel 1 öfter über den Paragraphen 175 StGB gesprochen, der sich vom Kaiserreich auch bis in die Weimarer Republik rüber gerettet hat und erst 1994 ersatzlos gestrichen wurde aus dem StGB. Wir sprechen zum Beispiel in der Mooshammer-Folge auch über diesen Paragraphen. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das sehr gerne machen in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.
In Staffel 1 von Queer Crimes ein Thema. Auch in dieser Staffel 2 wird uns der 175er immer wieder begegnen. Aber Irina hat mich vorher nochmal gebrieft, hat gesagt, nee, das ist ganz wichtig, dass du immer 175 StGB Strafgesetzbuch dazu sagst.
Ja, nur weil es natürlich mehrere Gesetzbücher gibt. Aber das stimmt so, schon. Genau. Wenn man 175 hört, dann verbindet man das meistens mit dem StGB.
Ist das so ein Buzzword dafür? Genau. Und dieser 175er, der hat damals die sogenannte, ich zitiere mal, wieder natürliche Unzucht zwischen Männern bestraft. Und die Öffentlichkeit hatte damals auch noch viele andere Namen dafür, so wie Päderastie beispielsweise oder Sodomie. Und für alle, die jetzt stutzig sind, die es hören, waren wir auch. Zur damaligen Zeit bedeutet der Begriff Sodomie sexuelle Handlungen, die nicht der Fortpflanzung dienen. Und häufig ist damals eben Analsex gemeint.
Ja, und auch wenn der Akt an sich ja grundsätzlich schwer nachzuweisen war, konnte bereits eine öffentliche Beschuldigung zu einem echten Skandal führen. Mhm. Viele homosexuelle Männer hatten daher Angst vor einem öffentlichen Outing Und das ist ja ziemlich verständlich, wenn schon die Äußerung eines bloßen Verdachts dazu führen kann, deine Karriere, dein ganzes Leben zu ruinieren.
Die Angst vor Erpressungen gehörte damals also zum schwulen Leben dazu.
Und um ja dem einigermaßen mit Vernunft begegnen zu können, legte die Sittenpolizei in großen Städten wie Berlin, aber auch im Hannoveraner Unzuchtsdezernat sogenannte Listen der homosexuell Verdächtigen an. Die Polizei wollte eben wissen, wo sich potenzielle Gefährder in Anführungszeichen versteckten, wer mit wem verbandelt war, wer wen kannte. Ja, und das führte dann oftmals im Zusammenspiel zum Erfolg.
Es war also die Sitte, ja, das ist so eine bestimmte Abteilung bei der Polizei, nicht die Mordkommission, die hier eine Verbindung zwischen den Opfern und möglichen Tätern gesehen hat. Und es sind dann auch die Sittenpolizisten, die ihre Karteikästen durchgehen. Ja, und da sortieren sie eben verzeichnete Männer nach ihren jeweiligen Vorstrafen und stoßen dabei immer wieder auf einen ganz bestimmten Namen.
Hamann.
Fritz Hamann. Und er ist wirklich kein Unbekannter in Hannovers Polizeiakten. Mehrfach vorbestraft, auch nach § 175 StGB. No surprise, immerhin steht er offen zu seinem Schwulsein. Was für damalige Verhältnisse, naja, schon irgendwie krass ist. Wurde 1918 lange Zeit verdächtigt, am Verschwinden zweier Schüler beteiligt gewesen zu sein und wurde nur aufgrund mangelnder Beweise davon dann auch freigesprochen.
Wir halten fest, Hamann ist für die Polizisten sehr verdächtig. Mhm. Also neben ihm noch andere schwule Männer, die dann jeweils von zwei Kriminalbeamten observiert werden. Nur Hamann, weil er halt alle Kriminalbeamten der Stadt bereits kennt, wird dann von zwei Schutzpolizisten in Zivil überwacht. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zurück. Ja, aber erstmal 6 Tage lang verläuft das Ganze dann relativ ergebnislos.
Bis es auf der Bahnhofswache der Polizei zu einem, wie soll man sagen, Zwischenfall kommt. Und dieser Moment, der ändert in unserem Fall wirklich auch alles. Man kann sagen, das ist so eine Art Wendepunkt, ne?
Genau, wir haben es gerade schon angedeutet. Jetzt passiert etwas, nämlich dass Hamann einen Jugendlichen zur Bahnhofswache der Polizei mitbringt. Und dieses Überbringen geschieht wohl nur unter dem allergrößten Gezeter und Geschrei. Es heißt, Hamann hätte dem Teenie mehrmals Geld gegeben. Inwiefern das jetzt stimmt, können wir heute nicht mehr überprüfen. Aber es scheint jedenfalls zum Clinch zu kommen zwischen den beiden. Vielleicht, weil der Junge wieder oder mehr Geld von ihm verlangt. Vielleicht auch aus einem anderen Grund. Jedenfalls hat Hamann wohl irgendwann genug von dem Jungen. Ja, und da er eine gute Verbindung zur Polizei hat, fühlt er sich anscheinend mehr als im Recht dazu. Nur geht dann das alles nach hinten los.
Ja, ja, der Junge erzählt nämlich den Polizisten, dass er schon mehrmals bei Hamann geschlafen habe. Sie hätten wohl auch Sex gehabt, was angesichts des 175er natürlich eine extrem bloßstellende Beschuldigung ist, muss man wirklich so sagen, so aus dem Blickwinkel dieser Zeit. Aber er gibt auch an, dass er dabei von Hamann mit einem Messer bedroht worden wäre. Und das führt dazu, dass beide Beteiligten sofort an Ort und Stelle verhaftet werden. Und da die Polizei Hamann ja sowieso schon tagelang beobachtet hat, nehmen die Beamten seine Verhaftung gleich auch noch zum Anlass, ja direkt mal seine Wohnung zu durchsuchen.
Und diese Durchsuchung ist dann erfolgreich. In dem von Hamann bewohnten Zimmer finden die ermittelnden Beamten Blutspuren am Bett, an sogenannten Gebrauchsgegenständen und an Kleidung. Und Kleidung vor allem, die der Größe und Mode nach von vor allem jungen Männern getragen wird.
Ja, man muss dazu sagen, Hamann hat beruflich mit gebrauchten Textilien und Klamotten zu tun. Er hat damit gehandelt. Die meisten Sachen waren deswegen auch schon gewaschen. Und es waren dann wohl nur noch dunkle Stellen zu erkennen, von denen die Beamten natürlich annehmen, es müsse sich um Blut handeln.
Sie werden ihn dann auch gefragt haben danach. Und Hamann hat die Blutspuren damit erklärt, dass er manchmal aus dem Mund und der Nase blute, wenn er erregt sei. Ja, es finden sich aber dann allerdings auch an Küchenmessern und in Dielenritzen Blutspuren. Und das sind nachweislich 4 verschiedene Blutgruppen.
Ja, weißt du, was ich daran spannend finde? Wir hatten schon darüber gesprochen, dass man die damalige Polizei natürlich nicht nach heutigen Standards beurteilen darf. Klar, aber so eine Blutanalyse, naja, stelle ich mir für damals schon extrem modern vor. Ne?
Ist es auch für die damalige Zeit. So Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind wir ja gerade zeitlich, entstehen ganz viele Strukturen, vor allem in der Kriminalistik und in der Forensik. Und in der Weimarer Republik finden dann wissenschaftliche Errungenschaften quasi über Nacht ihre Anwendung bei der Polizei, wie beispielsweise die kriminalistische Ballistik, also das heißt die Lehre von geworfenen Körpern wie Kugeln oder Geschossen und neue chemische Analyseverfahren.
Wie die Blutanalyse dann.
Genau. Und die verschiedenen Blutgruppen wurden zwar schon um 1900 entdeckt, aber die forensische Blutgruppenuntersuchung wird erst gegen 1919 zu einem ernstzunehmenden Thema in der Kriminalistik.
So, jetzt haben Sie diesen Hamann hinter Gittern. Sie haben Blutspuren in seiner Wohnung gefunden, die definitiv nicht von ihm stammen. Blutbefleckte Klamotten noch dazu und Messer. Klingt so, als hätten Sie den richtigen festgenommen, oder?
Genau, und deswegen finde ich es ein guter Zeitpunkt, uns jetzt mal Hamann genauer anzusehen.
Ja, werfen wir mal einen Blick auf diesen Fritz Hamann. Bevor wir direkt in die Biografie von Hamann einsteigen, habe ich hier, so machen wir das bei Queer Crimes, ein Bild von ihm mitgebracht. Fritz Hamann, wie sieht das für dich aus?
Kleiner Schauer läuft mir schon über den Rücken, wenn ich das Bild sehe. Mhm. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt einen Mann in einem dunklen Anzug. Er trägt ein weißes Hemd, Krawatte, also schick gekleidet, sowieso sehr gepflegt, sehr sauber sieht er aus. Seine kurzen Haare sind penibel gescheitelt und vermutlich mit Pomade zur Seite gekämmt. Heute würde man wahrscheinlich eher Haargel nehmen, aber ich glaube, das gab es zur damaligen Zeit noch nicht. Dann hat er einen schmalen Schnurrbart.
Mhm.
Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe auch gelernt, dass diese Art Schnörres auch Fliege heißt oder Grabenbart.
Ah, okay.
Für alle, die ein besseres Bild jetzt im Kopf haben wollen, zum Beispiel Charlie Chaplin und Adolf Hitler haben so einen Bart getragen. Kann man sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser vorstellen.
Extrem beliebte Bartmode, gerade in den 20ern, und das ist kein Witz. Ne?
Zusammenfassend, er sieht sehr adrett aus, aber irgendwie auch grimmig, misstrauisch, hat seine Augenbrauen so leicht zusammengezogen. Da ist auf jeden Fall so eine Falte dazwischen und sein Mund wirkt sehr schmal, vielleicht missbilligend, vielleicht interpretiere ich da aber zu viel rein. Naja, er hat helle Augen, schaut einen direkt an und ja, ich muss zugeben, je länger ich dann in sein Gesicht schaue, desto intensiver finde ich diesen Blick auch.
Ja, absolut.
Friedrich Heinrich Karl Hamann kommt am 25. Oktober 1879 in Hannover zur Welt. Sein Vater Friedrich Karl, zu diesem Zeitpunkt so Mitte 30, arbeitet bis zu seiner frühzeitigen Entlassung um 1886 erst als Bahnhofsschlosser, dann als Lokomotivheizer und schließlich als Lokführer, bevor er dann wohl auf den Namen seiner Frau eine kleine Zigarrenmanufaktur eröffnet.
Über Hamanns Mutter, Hanne Auguste Charlotte, wissen wir leider so gut wie nichts, außer dass sie einen unehelichen Sohn mit in die Ehe brachte, den Karl, und dass sie mit ihrem Mann neben Fritz noch 5 weitere Kinder hatte. Die Namen der Kinder, mal schnell gesagt, Adolf, Wilhelm, Minna, Henny und Emma.
Viele Kinder, kinderreiche Familie, würde man heute wahrscheinlich sagen.
Ja, die Mutter war nach der Geburt ihres 6. Kindes auch bettlägerig, soll, ich zitiere mal, dahin gekränkelt haben. Und es wird über sie geschrieben, bin ich ein bisschen drüber gestolpert, aber ich würde es mal kurz vorlesen. Sie sei eine einfältige, etwas blöde Person gewesen, früh verbraucht. So hat das, warte, ich gucke gerade nach, Karl Theodor Richard Lessing in einer Reportage beschrieben. Klingt auch tatsächlich ein bisschen frauenverachtend.
Ja, ich glaube, das spiegelt aber wahrscheinlich auch die Stellung der Frau zu der Zeit ganz gut wider.
Ja. Hamann selbst wird übrigens später behaupten, seine Mutter habe unter Asthma gelitten und viel gebetet.
Ja, Hamanns Verhältnis zu seiner Mutter ist sehr innig. Mhm. Das sagt er in Gesprächen mit einem Gutachter später. Sobald es dann nämlich um die Mama geht, kommen Fritz auf die Tränen.
Im Gegensatz zum Vater, zudem hat er ein definitiv, ich würde es mal vorsichtig nennen, schwieriges Verhältnis. Hamann glaubt beispielsweise, dass sein Vater seinen Halbbruder, also den unehelichen Sohn, irgendwann erschlagen und in die Leine geworfen habe. Und er soll die Mutter vergiftet haben. Alles spricht gegen diese Anschuldigungen. Die Unterstellungen sagen aber, finde ich, deswegen sagen wir es hier auch, die Unterstellungen sagen extrem viel darüber aus, was der Sohn über den Papa denkt und wie er sich fühlt, wenn er über seinen Vater nachdenkt. Ne?
Ja, über Hamanns erste Jahre wissen wir nicht viel, aber das, was wir dann von seinen Aussagen und durch die Protokolle rekonstruieren können, naja, es klingt für mich nach einer unglaublich traumatischen Kindheit. Hamann gibt nämlich später zu Protokoll, er sei mit 6 Jahren von seinem 14-jährigen Bruder Wilhelm täglich sexuell missbraucht worden.
Ja, nach der Schule, einer Schule nur für Jungs übrigens, muss er in der Zigarrenfabrik des Vaters aushelfen und hat so kaum eine Chance, sich irgendwie mit anderen Kindern anzufreunden. Zweimal bleibt er auch sitzen und als er 17 wird, werden Gerüchte laut, dass er sich an einem oder mehreren Kindern sexuell vergangen haben soll. Gegen Geld. Beweisen lässt sich das aber nicht.
Je älter Hamann wird, desto mehr Chaos, desto mehr Probleme häuft er an. Nach seiner Schulzeit hilft er weiter in der Zigarrenfabrik aus, landet dann aber in der Unteroffiziersvorschule einer Garnison, wo er ja eine Art Zusammenbruch erleidet. Vielleicht ein psychotischer Schub. Ja, das ist im Nachhinein schwer zu sagen. In den Protokollen steht nur sowas wie Hitzschlag nach anstrengendem Marsch. Ja, er kommt also in verschiedene Lazarette und Pflegeanstalten und gibt dort unter anderem an, er sei an der Unteroffiziersvorschule von einem Krankenwärter sexuell missbraucht worden. Ohne Konsequenz. Die Ärzte diagnostizieren ihm stattdessen eine sogenannte Nervenschwäche. Ja, was generell eine super beliebte Diagnose des späten 19. Jahrhunderts ist. Später wird daraus eine Hebephrenie. Mhm. Zur damaligen Zeit übersetzt sich das in Jugendirrsinn. Und ja, heute wird man darunter eine Form der Schizophrenie verstehen.
Er wechselt jedenfalls von Anstalt zu Anstalt, flieht sogar aus einer der Einrichtungen und entkommt in die Schweiz, wo er sogar ein paar Jahre lebt. Als er wieder zurück nach Deutschland kommt, versucht er es erneut beim Militär mit einem, naja, sagen wir mal so, geschönten Lebenslauf und dient dann ab dem Jahr 1900 ein ganzes Jahr im Jägerbataillon von Hannover, bis er erneut eine Art Anfall erleidet.
Und genau dadurch fliegt dann nämlich auch auf, dass er sich bis dahin ziemlich gut durchgeschwindelt hat. Hamann wird dann von verschiedenen Ärzten untersucht, die fast alle zum gleichen Ergebnis kommen. Dieser Mann hätte nie rekrutiert werden dürfen. Der hat beim Militär nichts zu suchen. Ein königlicher Kreisarzt, Medizinalrat, der kommt zu dem nüchternen Fazit, ich zitiere: Für geisteskrank im eigentlichen Sinne des Wortes wird Hamann nicht erachtet. Dagegen ist er ein auf allen Seelengebieten minderwertiger, moralisch defekter, wenig intelligenter, träger und gänzlich egoistischer Mensch, der seine vermeintlichen Interessen ohne jede Rücksicht auf andere verfolgt. Hamanns Mutter, Hanne, stirbt 1901 und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Tod ein großer Schlag für den damals 22-jährigen Fritz ist. Mhm.
1500 Mark erbt er wohl von der Mutter und dann wird er vom Militär für teilweise erwerbsunfähig erklärt und kriegt dann eben ja auch eine Invalidenrente. Trotzdem versucht er sein Glück mit einem eigenen Geschäft. Er eröffnet wohl einen Fischladen und ist sogar zwischendurch verlobt.
Hört sich erstmal gut an, aber dieses Glück verlässt ihn nur leider nach und nach. Denn seine Gelobte geht ihm angeblich fremd, weshalb die Verlobung dann gelöst wird. Der Laden geht bankrott. Und ja, das ohnehin schon schlechte Verhältnis zum Vater verschlimmert sich sogar noch.
Ja, und er verklagt den Vater auch auf Unterhaltszahlung, aber ohne Erfolg. Der Vater beschuldigt dann seinen Sohn daraufhin, arbeitsscheu zu sein und Schulden gemacht zu haben. Er unterstellt ihm zu lügen und seine Invalidität, schwieriges Wort, also die Situation, aufgrund er die Rente kassiert, nur zu simulieren. Es wird also ziemlich hässlich zwischen den beiden, ne?
Und es wird leider noch hässlicher, denn zwischen 1905 und 1921 wird Fritz Hamann insgesamt 15 Mal verurteilt, davon sogar 14 Mal zu Haftstrafen. Meistens geht es darum um Diebstahlsdelikte, teils in Verbindung mit Sachbeschädigung. In einem Fall wird er des Betrugs verdächtigt und in einem anderen Fall der Körperverletzung gegen den eigenen Vater.
Ja, Hamann befindet sich zwischen 1905 und 1918, also während der kompletten Dauer des Ersten Weltkriegs, fast durchgängig im Gefängnis.
Mit nur wenigen Unterbrechungen, beispielsweise ab 1912 war er dann mal zwischendurch auf freiem Fuß, aber 1913 kam er dann wieder erneut ins Gefängnis, unter anderem, weil er versucht hatte, einen 13-jährigen Jungen zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung zu verleiten. Er kam dann erst 1918 wieder frei. Er selbst sagt dazu, ich zitiere: Es ist richtig, dass ich schon mit Jungs unsittliche Sachen gemacht habe. Ich bin homosexuell veranlagt durch einen Nervenschlag, den ich beim Militär erlitten habe. Ich muss mich berichtigen, mit Jungen habe ich noch keine unsittlichen Sachen gemacht. Es waren immer ältere Leute. In all den Gutachten und Berichten, in denen Hamann selbst zu Wort kommt, leugnet er zwar pädophile Handlungen, kann aber gleichzeitig ziemlich freimütig zugeben, dass er Sex mit 17-jährigen Teenagern hat.
Ja, habe ich hier gefunden. Da sagt er auch mal irgendwo, ach ja, so 16 kleiner wollte ich nicht.
Angeblich soll er zudem sehr strenge Maßstäbe in Sachen Aussehen haben. Also Brillenträger zum Beispiel lehnt er ab. Sie müssen hübsch sein und auch Jungs aus gutem Hause mag er nicht.
Und dazu würde ich ganz gerne nochmal den zeitlichen Kontext in Erinnerung rufen. Als Hamann 1918 aus dem Gefängnis kommt, da hat sich die Welt natürlich radikal verändert. Und Deutschland steckt mitten in der Inflation. Den meisten Menschen geht's extrem beschissen. Viele sind arbeitslos, hungrig, obdachlos teilweise auch. Darunter Kinder und Jugendliche, die trifft es natürlich am härtesten. Die haben von den Eltern selten Hilfe zu erwarten und reißen auch oft von zu Hause aus. Und manche werden kriminell oder prostituieren sich seinerzeit auch. Oder beides im schlimmsten Fall.
Ja, und an den Bahnhöfen der Großstädte halten sich daher vor allem nach dem Ersten Weltkrieg viele jugendliche Sexworker auf. Im Verbrecherjargon hat man die früher Puppenjungen genannt. Also heute würde man eher Twinks sagen. Also das sind,
also vom Aussehen her sozusagen.
Genau, vom optischen her. Das sind zierlich gebaute junge Männer ohne Körperbehaarung, die manchmal in Wahrheit älter sind, als sie aussehen. Und oft haben sie, genau wie einige SexarbeiterInnen heute auch, einen sozial schwachen Stand. Das heißt, wir können uns so ungefähr vorstellen, in welchen Umständen die damals lebten. Mhm. Ja, und sie können auch nicht viel machen, insbesondere auch nicht gegenüber ihren Freiern, wenn sie da zu Unrecht behandelt werden. Denn sollten sie auf die Idee kommen, das Versprechen der Geheimhaltung zu brechen, um sie dann beispielsweise gegen Geld zu erpressen, ja, dann sind es eher die Puppenjungen, die dann Freiheitsstrafen fürchten müssen und nicht ihre Freier.
Fritz Hamann verdient sich in Hannover nach seiner Freilassung 1918 schnell dann auch den zweifelhaften Ruf, gerne mal den einen oder anderen Puppenjungen vom Bahnhof mit nach Hause zu nehmen. Er lässt die Jungs dann oft bei sich schlafen, also nicht mit allen hat er dabei dann auch Sex, aber er umgibt sich eben mit vielen jungen Leuten, so muss man es sagen, oder betrachtet sie dann auch als seine Freunde.
Ja, und nutzt aber auch, das muss man auch dazu sagen, die Not dieser jungen Männer aus.
Ganz genau.
Anfang Oktober 1918 erstattet dann der Schankwirt Oswald R. beim Kriminalkommissariat Hannover eine Vermisstenanzeige, denn sein 17-jähriger Sohn Friedel R. sei seit Ende September spurlos verschwunden. Das letzte Mal gesehen wurde er mit Hamann. Die Ermittlungen ergeben dann, dass Hamann dem Kaufmannslehrling Paul M. und besagtem Friedel R. im September 1918 Geld angeboten hat, um mit ihm gemeinsam zu masturbieren. Womit er sich dann nach dem Paragraphen 175 StGB zwar nur bedingt strafbar macht, denn Hamann weist Analsex immer wieder deutlich zurück, aber es führt bei ihm trotzdem zu einer saftigen Geldstrafe und der 17-jährige Friedel R. wird immer noch vermisst.
Und Beweise, dass das Verschwinden des 17-jährigen Friedel R. auf Hamann zurückzuführen ist, finden sich keine. Der Junge bleibt spurlos verschwunden. Ebenso übrigens wie der 16-jährige Hermann K., dessen Verschwinden ebenfalls lose mit Hamann in Verbindung gebracht wird. Beweise dafür gibt es am Ende aber keine. 1919 passieren dann noch zwei Sachen, die ich spannend und wichtig finde, hier zu erwähnen. Da wäre erstmal Hamanns Vermieterin, die Anzeige wegen Einbruchdiebstahl gegen ihn erstattet und ihn außerdem öffentlich des Mordes mehrerer Kinder beschuldigt, was komplett ohne polizeiliche Folgen bleibt. Stattdessen haut Hamann der armen Frau eins ordentlich auf die Nase, weshalb sie ihn dann auch noch wegen Körperverletzung anzeigt. Ebenfalls ohne Konsequenzen. Und die andere Sache ist, dass er etwa im Oktober 1919 einen jungen Mann namens Hans G. kennenlernt. Und der wird in Hamanns Leben eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, und den gucken wir uns jetzt mal an. Hans G. ist 18 Jahre alt, als er auf Fritz Hamann das erste Mal trifft. Und er wird dann später behaupten, er hätte von einem unbekannten Mann erfahren, Hamann hätte diesem unbekannten 20 Mark fürs Onanieren bezahlt. Und da auch Hans G. zum damaligen Zeitpunkt ums nackte Überleben kämpft, ja, denkt er sich, das ist leicht verdientes Geld.
Ja, und Hans hält sich so mehr schlecht als recht mit dem Verkauf von gebrauchten Kleidungsstücken über Wasser. Und das macht er am Bahnhof. Ja, mieser Job einfach damals.
Und Hans G. trifft dann auf Hamann und dieser nimmt ihn dann, wie zu erwarten war, auch mit zu sich nach Hause. Und der 18-jährige Hans gilt als attraktiv, charismatisch und klug. Hamann bezeichnet ihn später als hellen Kopf, aber auch als faul.
Ja, trotzdem ist Hans regelmäßiger Gast, weniger aufgrund der sexuellen Anziehung. Sie onanieren wohl nur 2-3 Mal miteinander. Denn Fritz gefällt angeblich die starke Körperbehaarung des jüngeren Mannes nicht so. Und deswegen verliert er wohl auch sexuelles Interesse an ihm. Stattdessen bilden die beiden eine Art kriminelles, dynamisches Duo. Hamann stiehlt Wäsche, die Hans dann verscherbelt.
Zudem gehen die beiden wohl dann auch noch zusammen betteln. Und das reicht anscheinend, um erstmal über die Runden zu kommen. Zumindest bis es immer mal wieder zu Streitereien zwischen den beiden kommt. Hans ist ein Lebemann, zudem noch Sexworker, der nur dann mit Männern Sex hat, wenn er muss, bevorzugt lieber eher die Arbeit als Zuhälter und bringt am liebsten sein Geld unter die Frauen in Hannover. Ja, was nicht unbedingt das ist, was sich Hamann unter einer Beziehung vorstellt.
Ja, das ist so eine vermeintliche Idylle, ne? Also die hält sowieso nicht lange. Hamann kommt im April und Oktober 1921 wieder ins Gefängnis und im Dezember 1921 stirbt dann auch sein Vater. Und so oberflächlich betrachtet wird erst ab diesem Zeitpunkt sein Leben irgendwie so ein bisschen ruhiger, ein bisschen geordneter.
Ja, es wird nämlich berichtet, dass Fritz Hamann Ende 1922 der Polizei maßgeblich dabei hilft, einen groß angelegten Falschgeldbetrug zu enttarnen. Und als Belohnung für seine Hilfe kassiert er irgendwas zwischen 50 und 60.000 Papiermark. Hört sich jetzt erstmal nach verdammt viel Geld an. Die Inflation allerdings führt dazu, dass das am Ende kaum der Rede wert ist, dieser Betrag.
Okay, also nehmen wir mal beispielsweise an, er hätte 60.000 Papiermark kassiert. Das wären dann Anfang des Jahres 1922 umgerechnet so knapp 14.000 Euro. Schon ein passables Vermögen. Ende des Jahres, also im Dezember 22, wir erinnern uns, Stichwort Inflation, sind es dann nur noch um die 500 Euro. Also Preisverfall, wir kennen das noch aus der Schule, war damals immens, ne?
Ja, und es betrifft zu der Zeit ja auch alles andere. Das heißt, alles, was Menschen zum Überleben brauchen, Lebensmittel wie Zucker, Fleisch, Kartoffeln, Eier. Zum Beispiel ein Kilo Roggenbrot kostet in Dresden am Ende des Jahres 1922 stolze 148 Mark. Und im April, das heißt, ja, ein halbes Jahr vorher waren es noch 7,50 Mark.
Genau, im Grunde keine Riesenbelohnung, aber Hamann bleibt den Polizisten als Spitzel trotzdem noch einige Zeit verbunden, weshalb die Polizei später darauf zurückgreift, ihn von Zivilbeamten der Schutzpolizei observieren zu lassen. Ja, und er kennt tatsächlich so gut wie alle Kriminalbeamten persönlich.
Genau, und deswegen kommen wir jetzt auch wieder zurück zu Hamann in die Zelle ins Jahr 1924. Und zwar genau rechtzeitig, denn jetzt beginnt die Vernehmung. Fritz Hamann wird sehr intensiv vernommen. Alle Beteiligten, also der Kommissar, der Kriminalassistent und auch der zuständige Kriminalinspektor, sind sich sicher. Sie haben da einen großen Fisch an der Angel. Vor allem, weil Hamann auch ohne direktes Beweismaterial redet. Und um so viele Informationen wie möglich aus ihm rauszukriegen und auch, um ihn irgendwie zu verunsichern, verhören ihn die drei Männer mal gemeinsam, dann wieder getrennt voneinander.
Ja, aber der Kriminalinspektor erinnert sich, dass er damals streng verboten hätte, Hamann irgendwie unkorrekt zu behandeln. Angeblich haben sich die Polizisten da auch dran gehalten, aber nur angeblich, ne?
Ja, ich meine, aus heutiger Sicht eher nein, denn die Polizisten stellen in jeder der vier Ecken seiner Zelle die 4 gefundenen Schädel auf so Brettchen relativ weit oben in der Zelle. Die Augenhöhlen haben sie mit rotem Papier beklebt und dahinter brennen Kerzen. Spooky. Mhm. Ja, und als wäre das nicht schon genug, haben sie noch in eine Ecke den Sack mit den Menschenknochen gestellt. Also die Knochen, die aus der Leine gefischt wurden.
Ja, mehr als spooky. Also die versuchen, den richtig unter Druck zu setzen, psychisch, ne?
Sehe ich genauso. Ja, und der Kriminalinspektor hat in seinen Erinnerungen, und ich betone da nochmal gerne, die wurden 1961 aufgeschrieben, dazu Folgendes gesagt. Dies hat dazu beigetragen, ihn mürbe- und geständnisreif zu machen, wie Hamann, der im Grunde wie viele Homosexuelle eine feige Natur war.
Extrem komische Feststellung, aber wir kommen mal zu Hans G. Der ist mittlerweile 23 Jahre alt oder jung. Und der macht sich allein dadurch verdächtig, dass er eben mit Hamann zusammenwohnt. Und klar, er gerät währenddessen ebenfalls ins Visier der Ermittler.
Ja, und zwar vermuten die Polizisten damals nämlich, dass Hans als Mitbewohner und vermeintlicher Liebhaber definitiv etwas von Hamanns Taten wissen muss. Und deswegen wird er auch Ende Juni 1924 festgenommen. Und jetzt kommt so ein skurriler Zufall, denn als er dann im Flur der Kripo auf seine Vernehmung wartet, erkennt ein Zeuge zufällig den Anzug, den Hans da trägt, nämlich als Anzug seines vermissten Bruders. Obwohl Hans daraufhin dann behauptet, Hamann hätte ihm oft Kleidung geschenkt, bleiben die Polizisten misstrauisch.
Ja, und um das kurz vorwegzunehmen, Hans wird Zeit seines Lebens leugnen, etwas von Hamanns Morden gewusst oder jemals eine Leiche gesehen zu haben. Inwiefern das jetzt plausibel ist, weiß ich nicht. Immerhin hat er ja, wie gesagt, mit Hamann zusammen gewohnt und sie waren ja wohl auch unzertrennlich, ne?
Ja, genau. Und darauf kommen wir auch nochmal zurück. Erstmal, die Polizisten geben zu diesem Zeitpunkt mittlerweile in täglichen Pressenotizen und durch Kinoplakate Informationen zum Fall heraus und rufen die Bevölkerung auch zur Mitarbeit auf. Zwar gab es schon am 1. Juli eine erste Meldung, in der Zellischen Zeitung war das damals, die relativ beiläufig mitteilte, die Polizei hätte einen Mann aus homosexuellen Kreisen verhaftet, der unter Verdacht stehe, verschiedene vermisste Personen ermordet und deren Fleisch unter dem Preis von Pferdefleisch verkauft zu haben. Ja, das ist natürlich jetzt sichtlich aus dem eigentlichen Kontext gerissen.
Ja, Hamann hat ja tatsächlich irgendwann nach 1922 viel mit Fleisch gehandelt, meistens mit gestohlenem Fleisch. Und er war angeblich auch nicht geizig damit, wenn es darum ging, Beinfleisch, Würstchen oder Fleischbrühen zu verschenken oder, wie man das damals halt gemacht hat, im Tausch anzubieten. Als jetzt durch die Polizei immer mehr Details zum Fall an die Öffentlichkeit gelangen wird, aus dieser simplen Tatsache oder aus diesen Tatsachen allerdings schnell ein Gerücht und damit natürlich auch wieder ein gefundenes Fressen für die Presse. Für die Presse sind Crime-Stories gute Stories, sonst gute Stories bedeuten Auflage. Deutschlandweit steht jetzt diese Geschichte in allen Zeitungen. Hamann, der Schlechter und was da nicht noch alles getitelt wird.
Ja, und dabei werden nicht einfach nur die Tatsachen, also die Fakten für die Berichterstattung genutzt. Die allein wären ja eigentlich schon schrecklich genug. Nein, es wird alles noch größer, noch brutaler und noch blutiger gemacht.
Ja, hier wird eine Stimmung ganz gut beschrieben und zwar mit den Worten: Seit Hamanns Verhaftung durchzogen fast täglich Demonstrationszüge die Straßen. Vor Geschäften und Häusern, in denen Hamann verkehrt hatte und wo man Helfershelfer von ihm vermutete, rotteten sich Menschenmassen zusammen, schlugen Fensterscheiben ein und bedrohten Leib und Leben der Bewohner sowie der sie beschützenden Polizei.
Die Medien machen ihn also zu einem Dämon, zu einem Teufel.
Ich will gar nicht bestreiten, ja, dass seine Taten natürlich extrem furchtbar, extrem grauenerregend sind. Aber Fritz Hamann wird durch die Worte der Presse natürlich zu so einem Monster. Wir hatten das auch bei Jeffrey Dahmer in der ersten Staffel Queer Crimes. Er verliert so eine menschliche Dimension. Sie machen ihn damit, finde ich, auch zu einer Art Folie, ja, so für alle Ängste und Vorurteile, die man gegenüber homosexuellen Männern hat damals.
Das stimmt. Und ein neues Medium hilft ganz besonders da bei der Verbreitung des Schreckens. So werden zur Aufklärung des Falls bereits im Juli 1924 verschiedene Bilder von Hamann und Hans G. in den Döring-Filmwerken angefertigt, die dann in sämtlichen regionalen Kinos über die Leinwände flimmern. Das heißt, bald weiß das ganze Land, wie Hamann aussieht und was er verbrochen hat.
Und das wiederum sorgt dann für so eine ungeahnte Flutwelle, ne? An Zeuginnen, an Zeugen und Angehörigen von Vermissten, die ins Polizeipräsidium Hannover strömen, weil sie Hamann eben im Kino wiedererkannt haben. Das Telefon klingelt wohl auch ununterbrochen auf diesem Präsidium. Unzählige Menschen überbringen der Polizei außerdem die Kleidung, die sie von Hamann gekauft haben. Und die Beamten erstmal ratlos, was sie überhaupt damit tun sollen, die räumen, und das finde ich super zynisch, ja, die räumen dafür sogar eine Obdachlosenunterkunft, in der 300 Menschen Platz haben, um dann eben für diesen ganzen angeschleppten Krempel Platz zu machen.
Besonders zynisch, weil wir auch darüber gesprochen haben, in welch schlimmen Lebensbedingungen die Leute da früher lebten.
Ja.
Die Polizisten sortieren dann die bereits beschlagnahmten und jetzt neu überbrachten Gegenstände und zeichnen sogar jedes einzelne Objekt. Mhm. Ich vermute mal, weil die Anfertigung von Fotografien zum damaligen Zeitpunkt noch viel zu teuer war. Ja, und als dann alles verwaltet ist, werden Angehörige von Vermissten durch die Sachen geführt. Und so erkennen dann in den folgenden 14 Tagen Angehörige von insgesamt 34 Vermissten das Eigentum ihrer Söhne, Neffen und Brüder. wurde.
Ja, weil du gerade die Vermissten ansprichst, kommen wir jetzt mal zum traurigen und zugleich finsteren Höhepunkt dieser Folge.
Absolut, denn es ist Zeit für das Geständnis. Während Fritz Hamann in seiner, wir haben es vorhin beschrieben, ja, in seiner Horrorzelle sitzt, mit diesen 4 rotäugigen Schädeln in den Ecken und dem Sack voll Knochen, ja, da werden dann an der Leine immer mehr Leichenteile gefunden und vermutet wird, es sind 3 bis 4 verschiedene Körper. Und dann finden sie auch noch einen 5. menschlichen Schädel.
Ja, und krass, Hamann wird außerdem immer wieder mit Angehörigen von Vermissten konfrontiert. Also teils absichtlich, so in direkten Gegenüberstellungen, teils dann eben aber auch durch Zufall auf den Gängen der Wache, was immer wieder für Tumult sorgt. Väter und Mütter schreien und weinen, wollen sich dann auf diesen Hamann stürzen. Und während Hamann anfänglich bei seiner Verhaftung nur dadurch auffällt, dass er viel erzählt, machen ihn diese Gegenüberstellungen sichtlich fertig und kaputt.
Ja, das und die Tatsache, dass ihm die Beamten sagen, die Seelen der Toten würden zu ihren Gebeinen zurückfinden, ihn heimsuchen, bis er seine Verbrechen gestanden habe. Das Ganze zermürbt ihn. Und er gesteht dann auch.
Zuerst gesteht er den Mord an 4 Jugendlichen, die in direktem Zusammenhang mit den 4 Schädeln stehen. Und er gesteht auch den Mord an dem vermissten Friedel R. aus dem Jahr 1918 und an 2 weiteren Teenagern.
Zusammengefasst sind es jetzt schon 7 Jugendliche.
Ja, dabei soll es aber leider nicht bleiben. Bald gesteht er auch noch einen 8. Mord, weil er mit Beweisstücken konfrontiert wird, einer Hose. Und dann passiert Anfang Juli das Undenkbare. Bei einer groß angelegten Suchaktion in der Leine wird vor den Stadtbrücken im Tang eine riesige Menge menschlicher Knochen gefunden. Und nach medizinischen Gutachten sind das vor allem die Unterschenkelknochen von insgesamt 22 jüngeren männlichen Personen.
Ja, und zu diesem Zeitpunkt, wir haben es auch vorhin schon gesagt, die Presse ist schon längst auf den Fall aufgesprungen. Angehörige von Vermissten aus ganz Deutschland schauen jetzt nach Hannover und sie melden sich bei der Polizei. Insgesamt gehen aus dem In-, aber auch aus dem Ausland bis zu 4000 verschiedene Vermisstenanzeigen bei der Polizei in Hannover ein.
Ja, und bis Ende Juli können die Ermittler 27 vermisste Personen gesichert als Opfer von Hamann identifizieren.
Und während Hamann anfangs nur herumdruckst und so um den heißen Brei redet, ja, wird er bei seinem Geständnis sehr konkret und erzählt, dass er schon seit 1918 regelmäßig Jungs von der Straße aufgabelt, aus Wirtshäusern, der Bahnhofshalle. Ja, und er scheint dabei besonders ein Auge auf obdachlose Jugendliche geworfen zu haben.
Ja, seine Opfer sind keine klassischen Sexworker, wie wir das vielleicht heute verstehen, obwohl er das später über viele behaupten wird. Es sind eher Teenager, die ratlos sind, ja, darunter Schüler, Lehrlinge, junge Arbeiter und die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes hungrig sind, ja, die ein Bett für die Nacht suchen und die dann bei Hamann praktisch offene Türen einrennen. Er lässt ja viele dieser jungen Obdachlosen bei sich übernachten und davon wirft er dann viele am nächsten Morgen auch wieder raus, weil ihm, und da zitiere ich ihn, weil sie ihm geschlechtlich zuwider sind.
Andere haben dagegen nicht so viel Glück, denn Hamann selbst sagt, dass er bei bestimmten Jungs, ja in Anführungszeichen, auf Touren kommt. Und das sind vor allem die, die er attraktiv findet, sexuell anziehend und die ihn angeblich in einen regelrechten Rauschzustand versetzen. Und in diesen Fällen kann er sich dann mutmaßlich nicht mehr daran erinnern, was nach dem Sex passiert. Er selbst wird dann behaupten, dass er irgendwann neben ihren leblosen Körpern aufgewacht ist.
Also Hamann selbst beteuert immer wieder, er hätte keines seiner Opfer umbringen wollen. Er sei stattdessen nur sehr leidenschaftlich gewesen, besonders beim Küssen. In seinem Geständnis gibt er dann aber trotzdem zu, dass er seinen Opfern wahrscheinlich während dem Sex vor Geschlechtsgier in die Kehle gebissen und sie dadurch getötet haben könnte.
Könnte, ja. Ja, und bei dieser sehr hypothetischen Aussage wird er bleiben, auch vor Gericht. Die ermittelnden Polizisten hingegen sind sich sicher, dass Hamann seine Opfer stranguliert haben muss. Was er später auch insofern einräumt, ist, dass er bestätigt, dass er manche Jungs beim Sex gewürgt hat, ohne dabei aber die Absicht gehabt zu haben, sie umzubringen. Die genauen Umstände der Tötung lassen sich bis heute nicht rekonstruieren. Und erst recht, da Hamann bis zum bitteren Ende darauf beharrt, er könne sich nicht genau daran erinnern. Wir wissen leider auch nicht, was in der Zeit zwischen 1918 und 1923 passiert. Also seit Hamanns erstem offiziellen Mord, dem Mord an Friedel R., und dem Beginn der Mordserie, dann etwa ab Februar 1923. Denn in diesem Zeitraum können ihm jedenfalls keine Morde nachgewiesen werden.
Na, könnte ja eben sein, ne, dass er nach seinem ersten Mord erstmal die Füße stillhalten wollte, um zu sehen, ob überhaupt irgendwas passiert oder ob er ungeschoren davonkommt. Liegt irgendwie nahe für mich.
So ein bisschen wie bei Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, Staffel 1, Queer Crimes, zu hören in der App der ARD Audiothek. Spannend finde ich aber, dass ab 1923 die Abstände zwischen den Morden immer kürzer werden. Ja? Also Hamann wird es damit übrigens erklären, dass er früher weniger Gelegenheit dazu gehabt hätte, auf potenzielle Sexpartner zu treffen und dass Hans G. regelmäßig Jungs mit nach Hause gebracht hätte, also für ihn.
Ja, und Hamann wird sogar so weit gehen, seinen mutmaßlichen Liebhaber massiv zu belasten. Er beschuldigt ihn, nicht nur genau gewusst zu haben, was er getan hat, sondern die Morde aktiv herbeigeführt zu haben, indem er, wie du gerade sagtest, ihm neue potenzielle Opfer zugeführt hat.
Ja, er nennt Hans G. sogar habgierig, weil er es nur auf die Kleidung der Jungen abgesehen hätte, um sie entweder zu verkaufen oder selbst zu tragen. Und dafür hätte er den Jungen auch genau gesagt, was sie tun sollen, um Hamann in Wallung zu bringen. Diese Aussagen wird er später allerdings widerrufen, angeblich um Hans G. zu schützen.
Seit er 1923 mit der Hannover Polizei zusammengearbeitet hat, scheint es für mich wahrscheinlicher, ja, dass er das Gerücht in Umlauf bringt, er sei Kriminalbeamter. Mhm. Dafür fertigt er sogar einen gefakten Polizeiausweis an. Und viele der Jugendlichen kennen ihn nur unter dem Namen Kriminalfritz. Und daher gehe ich davon aus, dass er diese Story ab einem bestimmten Punkt eiskalt ausnutzt, um die Jungs zu sich nach Hause zu locken. Die Polizei, dein Freund und Helfer.
Und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb sich Hamann quasi selbst ausliefert. Wir erinnern uns, ne, an unseren Wendepunkt vorhin in der Story. Er bringt diesen einen Jugendlichen auf die Bahnhofswache, um ihn anzuschwärzen. Da weiß er natürlich nicht, dass er schon überwacht wird, aber trotzdem, er muss sich so sicher gewesen sein, so von sich selbst überzeugt, dass er einfach so mir nix, dir nix mit diesem Jungen zur Polizei marschiert und sagt, ja hier, nehmt ihn mal fest, der spurt irgendwie nicht. Ja, dabei hat er ja zu diesem Zeitpunkt bereits gemordet, ne?
Ja, und ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er zu dem Zeitpunkt plötzlich leichtsinnig geworden ist. Der dachte wahrscheinlich eher, ich komme einfach mit allem durch.
Ja.
Und klar, er ist ja auch Wochen und Monate lang bei den Polizisten ein- und ausgegangen, ohne dass sie auch irgendetwas vermutet hätten.
Ja gut, und das werden sie spätestens dann bereut haben, als er ihnen über die Beseitigung der Leichen berichtet. Und hier geht er ja richtig krass ins Detail. Und ich sag mal so, ja, ist extrem plastisch und auffällig ausführlich.
Ja, vor allem in den Gesprächen mit seinem Gutachter beschreibt Hamann, wie er die Körper regelrecht auseinandernimmt. Und beim Lesen der Protokolle musste ich wie an so einen Metzger denken, der eine Schlachtung beschreibt. Mhm. Deswegen auch der Schlächter, so hat die Presse ihn genannt. Ja, und ich lese jetzt mal einen kurzen und vergleichsweise harmlosen Auszug daraus vor. Ja, damit sich alle mal eine Vorstellung davon machen können, wie heftig das ist.
Und bitte ein paar Sekunden vorskippen, wenn ihr das nicht hören wollt, ne?
Genau. Ich zitiere. Darauf schnitt ich mit zwei Schnitten die Rippen in der Längsrichtung des Körpers vom Bauche nach der Schulter zu auf, fasste dann unter diese losgetrennten Rippen und drückte sie so weit hoch, bis sie oben in der Schultergegend knackten. Darauf schnitt ich sie an dieser Stelle durch und nahm sie ganz weg. Ich entfernte dann Herz, Lunge, Nieren, die ich zerschnitt und ebenfalls in den Eimer tat. Darauf wurden die Beine abgeschnitten, dann die Arme und zum Schluss der Hals.
Zum Zerteilen der Leichen soll er ein Beil- und ein Kartoffelschälmesser genommen haben und die Körperteile dann in viele kleine Stückchen geschnitten haben. Die meisten Schädel zertrümmert er angeblich und er sagt zwar, dass er dabei keine Lust empfunden hätte, sondern mit Grauen an die Arbeit gegangen wäre. Ich weiß nicht, auf mich wirken diese Schilderungen aber trotzdem natürlich extrem kalt, sehr pragmatisch und aufgrund der Detailreiche auch sehr stolz.
Mhm. Ja, und als die Zeitungen dann immer mehr Details über den Fall publizieren und aufblasen, ja, hat sich die Öffentlichkeit längst eine Meinung über den Lustmörder Hamann gebildet.
Ja, sie nennen ihn einen Werwolf und manchmal sogar einen Vampir, der seine unschuldigen Opfer in der Lust totbeißt und zerfleischt, machen ihn natürlich zu einem Kannibalen, der mit einer solchen Präzision seine Opfer auseinandernimmt, sie regelrecht schlachtet, um sie entweder selbst zu essen oder um ihr Fleisch zu verkaufen. Ein homosexuelles Monster war also geboren, wie es bis dato vermutlich noch nicht existierte. Ne?
Wir wissen zwar nicht, aber Hamann wird sich sehr stark gegen die Gerüchte wehren, das Fleisch seiner Opfer gegessen oder verkauft zu haben. Und zugegebenermaßen, es lassen sich dafür auch keine Beweise finden. Was er mit den Leichenteilen gemacht hat, beschreibt er aber dagegen sehr präzise. Er hat sie teilweise in der Leine versenkt und kleinere Leichenteile wie zum Beispiel Zehen oder Finger im Klo runtergespült.
Kommen wir mal zu Hamanns zwei letzten Stationen.
Die Verhandlung und das Urteil. Im Dezember 1924 kommt in Hannover dann das Schwurgericht zusammen, um über den Fall Fritz Hamann und Hans G. zu entscheiden. Hamann ist zu Prozessbeginn noch der vorsätzlichen Tötung und Tötung mit Überlegung in 27 Fällen, später dann schlicht, so wäre es heute auch, des Mordes angeklagt. Mhm. Im Fall von Hans G. geht es um Anstiftung zum Mord.
Also die Öffentlichkeit ist definitiv nicht vom Prozess ausgeschlossen, aber das Fotografieren ist strengstens verboten.
Ja, im Grunde sind sich alle schon lange vor der Urteilsverkündung einig, eigentlich noch bevor die eigentliche Verhandlung überhaupt losgeht, dass auf Fritz Hamann nur ein einziges Urteil warten kann. Die Todesstrafe.
Genau, also wir sind in einer Zeit, da gibt es die Todesstrafe noch. Hamann versucht sich zwar in den Gesprächen mit seinem Gutachter immer selbst so als unzurechnungsfähig darzustellen, ja, so als unfreiwilligen Triebtäter, der nur im Zustand der Besinnungslosigkeit gehandelt habe. Und er plädiert dann auch auf schuldunfähig, aber das nimmt ihm natürlich niemand ab. Ne?
Ja, wenn man sich so die Protokolle durchliest, merkt man auch schnell, ja, dass sich Hamann sehr bewusst sehr viel dümmer gibt, als er eigentlich sein kann. Unwissend, ungebildet, ja, und dieser Widerspruch wird noch deutlicher, wenn man sich dann die Berichte von ZeugInnen durchliest, die ihn als gerissen beschreiben und als Menschen mit einer sehr schnellen Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit. Ja, und sein Gutachter scheint dieses Spiel auch relativ schnell zu durchschauen und hält Hamann deswegen für absolut schuldfähig. Und zu diesem Urteil kommen auch alle anderen.
19. Dezember 1924. Ja, jetzt kommt es so, wie es kommen muss. Friedrich Heinrich Karl Hamann wird um 10 Uhr morgens vom Hannover Schwurgericht wegen Mordes in 24 Fällen für schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Und jetzt letzte unheimliche Situation. 15. April 1925. Es ist 6 Uhr morgens. Wir sind im Hof des Hannover Gerichtsgefängnisses. So ein rotes Backsteinhaus. Naja, und Hamann wirkt gefasst und ruhig, als er hier auf die Fallschwertmaschine geschnallt wird, bevor ihm dann das Fallbeil den Kopf abtrennt. Und seine letzten Worte sind: Auf Wiedersehen. Sehr spooky.
Spooky und auch, dass sein Kopf nach der Enthauptung in Formalin eingelegt und an die Göttinger Rechtsmedizin übergeben wird, angeblich zu Forschungszwecken. Man wollte damit wohl beweisen, dass man Verbrecher an ihrer Physiognomie oder an den Besonderheiten im Gehirn erkennen kann. Nur sind diese Beweise ausgeblieben und dann nach 90 Jahren wurde der Kopf dann eingeäschert und anonym bestattet.
Ja, heftiger Fall. Das ist, in manchen Punkten erinnert mich das wirklich an unsere Dharma-Folge, weil es so auch im Laufe der Recherchen bist du immer wieder an dem Punkt, es kommt noch was und noch was und noch was.
Und auch wie lange das unentdeckt blieb. Das ist so schwer vorstellbar. Ich meine, es gab ja mal zwischendurch die Anzeige der Vermieterin, aber letzten Endes ist niemand eingeschritten.
Queer Crimes. Der Hannover Werwolf Hamann. Und die Folgen der neuen dritten Staffel hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Queer Crimes mit Irina Schlauch.
Und mit Marvin Standke.
Nach einer Idee von Olivia Gattermann und Marvin Standke, Recherche und Skript Alexander Winter. Und nochmal Marvin Standke, Faktcheck. Danke an Katrin Kanye, sehr wichtig in dieser Folge.
Verantwortlich ist Olivia Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
ARD.